Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast besitzt ein bewundernswertes Durchhaltevermögen, wollte als Kind Urlauberin mit Abitur werden, hat mit ihrem Sittich Ludwig eine spannende Reise hinter sich und wird von ihren Brüdern liebevoll Simmi genannt. Herzlich willkommen, Simone Pfennig.
Also ich muss ja sagen, vor mir sitzt jetzt eine Powerfrau und zwar hervorragende Schauspielerin, Theaterleiterin zusammen mit deinem Ehemann Oliver Durek.
Oder die unterstützende rechte Hand.
Ja.
Die helfende Hand.
So.
Du machst besser. Marketing und Presse mit unterstützen. Du bist Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen
Kindern. Ja, zwei erwachsenen Kinder.
Und auch immer noch bildschön.
Oh, danke schön.
Und och. Ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal ganz von vorne an.
Jetzt bin ich ja völlig verwirrt.
Du bist ja ein Theater-Vollprofi. Und wann war das für dich klar, dass du Schauspielerin wirst? Gab es da einen Moment?
Ja, da gab es auf jeden Fall einen Moment. Das war so in der 8. Klasse. Ich war in einem Arbeitertheater, wie man das nannte damals in der DDR. Und von der Reichsbahn, Arbeitertheater von der Reichsbahn. Und da haben wir unglaublich viel gemacht. Also wir sind auch aufgetreten schon mit unseren Sachen und so weiter. Und da war mir eigentlich ziemlich klar, wollte eigentlich Lehrerin werden, dass ich eigentlich das machen muss. Und ich hatte immer schon so den Eindruck, dass ich das, was meine Eltern gemacht haben, nämlich Kindergärtnerin und Bauingenieur, wollte ich auf keinen Fall, weil dieser Tagesrhythmus, den die hatten, der ging mir unfassbar auf den Nerv. Dieses Frühaufstehen, dieses um 5 Uhr teilweise raus, die Kinderkrippen öffneten ja 6 Uhr, und mein Vater auch früh auf die Baustelle und das ging gar nicht. Das ging für mich nicht, das ging für meine Geschwister nicht. Da stand dann immer nur morgens, standen die Teller auf dem Küchentisch mit der Haferflocke drin und da haben wir dann heiße Milch drauf gemacht und es war nur Stress. Bei uns war eigentlich irgendwie, diese Arbeit bedeutete Stress und ich habe mir damals mit meinen Brüdern irgendwie früh überlegt, wir müssen was anderes machen. Wir müssen, also so darf das nicht bei uns laufen. Und ich hatte eine Zeit lang, da habe ich immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, was willst du mal werden, habe ich gesagt, Urlauber mit Abitur. Fand ich irgendwie ganz gut. War natürlich überhaupt nicht einlösbar, klar, aber ja, ich wollte auf jeden Fall in etwas richtig Schönes gehen. Und das habe ich dann dort in diesem Arbeitertheater gefunden. Das war eine absolute Erfüllung. Und ich weiß noch, wir wurden immer gefragt, regelmäßig in der Schule, was wollt ihr werden? Irgendwie ich glaube, jedes Schuljahr. Das hat man dann so verfolgt. Das war auch lustig, weil man natürlich fing man an in der 3. Klasse mit der Feuerwehr oder was, so das typische Zeug eben so, ne? Und Kosmonautin und Dings und tralala. Und ja, da irgendwann mal habe ich dann gesagt, jetzt entscheide ich. Ich glaube, das ist es jetzt. Und ich weiß auch noch, ich hatte da ein richtiges Erlebnis. Ich bin von einer Probe gekommen von diesem Arbeitertheater. Es war November. Ich bin über so eine Brücke gegangen in Dresden. Es war nebelig. Ich habe noch so ein richtiges, so ein Erweckungserlebnis da. So. Und da plötzlich ist mir das klar geworden. Wenn wir das nächste Mal da was ausfüllen sollen, was wir werden wollen, da schreibe ich Schauspielerin. Das habe ich dann auch gemacht. Das war echt stark für mich. Das war richtig gut.
Und was haben deine Lehrerinnen und Lehrer dazu gesagt? Haben die es belächelt oder haben die es unterstützt?
Die haben mich so ein bisschen angegrinst, ehrlich gesagt, ja. War ein bisschen komisch. Aber ich war allerdings auch immer vorne so in der Klasse. Ich war Gruppenratsvorsitzende. Ich habe echt viel gemacht. Ich war echt in dem Laden, in der Pionierorganisation war ich echt vorne mit drin und hatte immer was zu sagen und konnte auch immer was sagen. Und also insofern waren die, ja, die haben das einfach ruhig hingenommen, so glaube ich irgendwie.
Wie viele Brüder hast du?
Zwei ältere Brüder.
Ah, du bist das Küken, das Nesthäkchen.
Ja, genau. Ja, ja.
Und was sind deine Brüder geworden?
Mein großer, der älteste Bruder, meine Eltern nannten ihn immer schon, als er klein war, Professor. Und er ist auch Professor geworden. Der hat Malerei und Grafik studiert in einer Kunsthochschule in Ostberlin damals. Und mein anderer Bruder hat Germanistik studiert und ist eigentlich Autor geworden, war auch mal Dramaturg am Dresdner Staatstheater. Ja, also.
Also alle keine Frühaufsteher.
Alles, wirklich also nicht. Wir drei haben es wirklich geschafft, unser Leben letzten Endes völlig anders zu gestalten als unsere Eltern. Wir waren auch wirklich für die sehr fremd. Also meine Mutter konnte noch am besten damit umgehen, aber unser Vater überhaupt nicht. Gar nicht. Für den waren wir irgendwelche Kasper. Das war schlimm. Also das war auch ein bisschen, ist auch ein bisschen ein Trauma. Also ich kann damit noch soweit ganz gut umgehen. Aber zum Beispiel mein ältester Bruder, ganz schwer. Ganz schwer. Das ist für ihn wirklich heute noch ein Problem. Also inzwischen ist unser Vater tot. Aber das hat sich wirklich ganz, ganz lange gehalten, dass diese Problematik da war, dieser eben, was ja viele kennen, ne? Dass man nicht anerkannt wird. Ne? Und du brauchst ja die Anerkennung von den Eltern. Ne?
Und was haben deine Eltern dazu gesagt, als du dort offenbart hast, dass du Schauspielerin werden möchtest? Gab es da einen Moment, wo du das gesagt hast, also nach einem Abitur oder so zu sagen, tschüss, bin jetzt Schauspielerin, ich gehe jetzt zum Film?
Meine Mutter, die hat sich eigentlich, da muss ich sagen, die war so mit, die Ehe meiner Eltern war sehr, sehr schwierig und wir sind auch Scheidungskinder und die waren so mit sich beschäftigt, die haben das eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommen, ehrlich gesagt. Wir hatten als Kinder eine unglaubliche Freiheit, die aber gar nicht richtig mit einer Erziehung zu tun hatte, sondern die ergab sich so. Dadurch konnten wir sehr, sehr viel machen und waren völlig unabhängig. Ich musste auch nicht in diesen Hort gehen. Meine Mutter hat mir einfach einen Schlüssel gegeben. Ich konnte machen, was ich wollte, meine Brüder auch. Und deswegen waren dann solche, als dann sowas kam, also mein Bruder auch mit der Germanistik und mein großer Bruder mit der Malerei, der hat immer wahnsinnig viel gezeichnet schon und so. Und ich mit meiner Schauspielerei, das haben unsere Eltern gar nicht. Wir hatten den Eindruck, also man könnte jetzt sagen, die hat das nicht wirklich interessiert, aber so war es vielleicht nicht wirklich. Aber sie haben das so mitlaufen lassen. So.
Also irgendwas haben sie euch ja auf jeden Fall mitgegeben, auch an Werten. Mhm. Denn ihr seid ja auch gar nicht irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Also wenn du jemandem einfach so völlig freie Hand gibst, dann kann das ja auch mal passieren, dass die zur falschen Zeit am falschen Ort sind, die falschen Menschen kennenlernen und dann das alles aus den Fugen gerät. Oder war das in der DDR nicht möglich?
Nee, doch, weil du das gerade sagst, das war total möglich. Und das war für uns alle drei auch immer wieder ein Thema. Auch später, als wir dann alle schon in Berufen waren und so, haben wir oft darüber gesprochen und gesagt, Leute, wir können richtig froh sein, wir drei, dass das bei uns alles so gut gegangen ist. Wirklich, das war wirklich immer wieder ein Thema. Mhm.
Das heißt, du bist dann direkt nach der Schule auf die Schauspielschule gekommen?
Nee, das war alles viel komplizierter, weil ich gehöre auch zu denen, die sich insgesamt 7-mal beworben haben. Wir hatten ja nur 3 Schauspielschulen in der DDR, ja. Und da habe ich die Runde immer wieder gedreht. Das war nicht einfach. Und ich war eben die ganze Zeit noch in diesem Arbeitertheater. Und ja, und dann hatte ich diesen unglaublichen Glücksfall, dass der Leiter dieses Arbeitertheaters Oberspielleiter in Freiberg war. Am Stadttheater in Freiberg, zwischen damals Karl-Marx-Stadt und Dresden, eine kleine Stadt. Und das war ganz großartig. Der hatte sozusagen meine Begabung gesehen und sagte, Simone, wenn du dich jetzt, ich war dann beim 7. Mal, wenn die dich jetzt wieder nicht nehmen. Ich hatte aber immer den Test geschafft, jedes Mal den Eignungstest. Also man sagt ihm immer, grundsätzlich bist du geeignet für diesen Beruf, so, aber nie die Prüfung. Und da sagte er, wenn die dich jetzt wieder nicht nehmen, du fängst bei mir am Theater an. Ich möchte dich als Anne Frank. Das war total stark. Und er meinte das ganz ernsthaft und so haben wir das dann auch durchgezogen. Und das Verrückte war, ich hatte dann diese Prüfung bestanden bei dem 7. Mal. So, jetzt hatte ich aber das Angebot, das zu machen und deswegen hatte ich eben einen Elevenvertrag, wie man das damals nannte, weißt du? Also ich war am Theater in Freiberg als Elevin und war gleichzeitig an der Schauspielschule. Ne? Das gestaltete sich natürlich dann so, dass ich ganz viele Rollen gespielt habe, weil man war so jung, man ist für alles eingesetzt worden und alles, aber die Anne Frank war natürlich großartig, ne? Ich war damals 19, ich sah aus wie 14, weißt du? Also, sie haben alle gedacht, wie ist denn sowas möglich? Wieso spielt denn da eine 14-Jährige jetzt am Stadttheater? Aber der wollte mich haben, der hat mir gesagt, wenn du jetzt auf die Schauspielschule gehst und nach 4 Jahren zurückkommst, dann bist du, man nannte es damals einfach so, dann bist du irgendwie verdorben, dann brauche ich dich nicht mehr so. Ne? Ja, aber das war eine schöne Parallelität, die habe ich, muss ich sagen, sehr genossen. Ne?
Das heißt, du hast dann die viel Technik auch auf der Schauspielschule gelernt, die du dann direkt anwenden konntest? Oder hast du das Gefühl, dass du tatsächlich ja durch das Praktische noch viel mehr eigentlich gelernt hast?
Ich, ehrlich gesagt, ich habe durch das Praktische mehr gelernt. Und das, letzten Endes war das so, ich war natürlich auch immer wieder zu Vorlesungen und zu bestimmten Studien da an der Schauspielschule, habe da einiges mitgemacht, aber die Hauptzeit fand wirklich dort am Theater statt. Also, weil da hatte man ja mit den ganzen alten Barden da zu tun und dieses gesamte Ensemble, ne, die waren ja alle, das war natürlich auch ein Sodom und Gomorra, ne, also, was ich da dann gleich mal so mitbekommen hatte
Was meinst du damit? Intrigen oder Dramen oder
was? Nein, eher, wie das Leben da, also wie die Schauspieler einfach sich, also wie man sich einfach im Leben da so gehen lassen konnte, ne? Also eben der Alkohol spielte eine Riesenrolle natürlich, ne?
Gab es viele Schauspielende, die Alkohol getrunken haben?
Ja, das war völlig normal, ne? Also da bin ich auch vorgewarnt worden, geh nicht in diese Kantine. Ich war natürlich gleich am ersten Abend da, weil da, weißt du, Ensemble, Probe und du bist die Neue, du bist das Küken und komm, da gehen wir mal jetzt. Ja, also das bleibt eben leider nicht außen vor. Und dort habe ich eben dann auch eine große Liebe getroffen, dann einen Schauspieler. Und wir sind zusammengekommen. Da war auch mein Mentor damals, der mich eben vom Arbeitertheater dahergeholt hatte, der hatte mich auch vor ihm gewarnt. Aber konnte nichts machen, das passierte einfach. Liebe war da und letzten Endes bin ich durch diesen Menschen dann hier in die Bundesrepublik gekommen. Das ist die Geschichte.
Du bist geflohen, oder?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Also mit ihm oder vor ihm?
Also nicht geflohen, ne? Ist es anders. Also er hatte schon einen Ausreiseantrag. Das war ja damals die Zeit in den 80ern, als so viele den Ausreiseantrag gestellt hatten. Und wir wollten zusammenbleiben. Es war halt wirklich eine große Liebe. Und er war dann weg. Ich hatte noch kein Diplom. Ich hatte noch 1,5 Jahre. Und ja, weil wir wollten, aber das war einfach eine Leidenschaft, weißt du, also wir konnten uns nicht lassen. Und er war hinter dieser Mauer und als er ging, war uns klar, wir müssen irgendwas machen. Dann haben wir uns immer noch in Karlsbad gesehen, in Karlo Vivari. Das war die einzige Möglichkeit, dass wir uns sehen konnten. Das war immer total schwierig, da überhaupt von Dresden aus damals, beziehungsweise von Ost-Berlin da hinzukommen. Und ja, und uns war klar, wir wollen zusammenbleiben. Und dann habe ich einen Antrag auf Eheschließung gestellt. Das habe ich einfach gemacht. Ich habe es nicht politisch begründet. Mein Leben war eben einfach anders. Ich hatte ja eine tolle Ausbildung und ich war da froh am Theater. Nur wusste man natürlich in dem Moment sofort, es hört alles auf. So war das dann auch. Mein Mentor an der Hochschule hat mir dann auch gesagt, Simone, wenn du das machst, dann brauchst du hier nicht mehr. Also dann hat sich das alles letzten Endes erledigt, ne?
Und am Theater. Sobald du den Antrag stellst, oder?
Ja.
Das heißt, du stellst den Antrag und in dem Moment bist du geächtet?
Ja.
Oder
ja.
Wirst gemieden, ja, von allen?
Ja, also kannst du einfach nicht mehr an einer staatlichen Schule, ne? Wir hatten ja nur staatliche Schulen.
Ja.
Genau, kannst du nicht mehr die Ausbildung machen, weil du ja sozusagen die Ausbildung machen würdest, um in den Westen zu gehen. Du solltest ja für das eigene Land, solltest du ja.
Das heißt, du hast dann gar keinen Abschluss gemacht in der Schauspielschule?
Ich hab keinen gemacht, ich habe da kein Diplom bekommen. Mhm. Und das war eine Entscheidung damals, ne? Und da sagte mir damals aber eben mein Freund, der schon im Westen war, der war dann am Stadttheater in Freiburg. Und da sagte schon, hier fragt keiner danach. Und lügen kann man jetzt schlecht als Schauspieler. Entweder kannst du es oder du kannst es nicht, weißt du? Ne? Also ja, entweder du bist überzeugend und man sagt, ja, warum sollte ich jetzt nicht spielen? Ne? Da hat mich hat auch wirklich niemand nach dem Diplom gefragt. Aber das war wirklich dann eine ganz persönliche Geschichte, die 1,5 Jahre dauerte. Das waren harte 1,5 Jahre, weil man da natürlich schon richtig mit diesem ganzen System da auch in Berührung gekommen war. Ne? Was ich auch noch gar nicht kannte. Also ich bin ja sehr in Dresden sehr hermetisch abgeriegelt groß geworden, ne? ohne Westfernsehen und so weiter. Und das war dann nochmal eine andere Geschichte, was man da alles erlebte, ne? Wie die mit einem umgingen und man wirklich auch Angst kriegen musste, dass da vielleicht auch einfach mal jemand vor der Tür steht und sagt, jetzt reicht's auch. Man hat es jedenfalls ja gehört, ne? Es wurde ja alles erzählt. Man sagt ja, jeder kannte einen, der wiederum jemanden kannte, der wiederum jemanden kannte, der in den Westen gegangen war und der das und das erlebt hat. Ne? Also man hat sich da
Es gab viele Geschichten und Mythen und das ist schon immer alles fließende Übergänge.
Ja, genau.
Und wurde dem Antrag dann stattgegeben? Bist du offiziell ausgereist?
Mhm. Ich hatte eben diesen Antrag auf Eheschließung. Den hatte ich damals noch mit begründet. Da gab es eine Konferenz für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa, KSZE. Und da war Erich Honecker mit dabei. Das war in den 70ern irgendwie. Und da ging es um Menschenrechte. Und das hatte die DDR unterschrieben. Aber du bist eigentlich nicht an solche Sachen gekommen. Das konntest du nicht einfach jetzt im Neuen Deutschland lesen oder sowas. Ne? Das ist zwar geschrieben worden, dass man das unterschrieben hat und so weiter. Aber was da genau drin stand, dazu bist du eigentlich nicht wirklich. Also diese Unterlagen hast du nicht wirklich einsehen können. Ne? Und sie existierten aber. Und es gab andere noch, die auch diesen Ausreiseantrag gestellt hatten, beziehungsweise eben diesen Antrag auf Eheschließung. Und die diese Unterlagen hatten, was da der Honecker unterschrieben hat. Da stand nämlich unter anderem drin, dass jeder Bürger oder jeder Mensch das Recht hat, seinen Wohnsitz selber zu wählen. Und das war einfach ein Paragraph. Und das musste man sich noch irgendwie besorgen, um das mit in diesen Antrag reinzutun. Und das war schwer wirklich zu bekommen. Wir hatten da in der DDR so ein Ormig-Verfahren, das kennt man ja gar nicht mehr. Ne? Heute drückt man einfach auf den Drucker und da kommen die ganzen Sachen hunderttausendfach raus. Das war ein ganz altes Verfahren, also sowas wie Blaupause, weiß gar nicht, ob du sowas überhaupt noch irgendwie kennst. Ne? Also man hat so kopiert mit so einem Blaupapier. Ne? Und dieses Ormig-Verfahren hat aber immerhin 100 Vervielfältigungen so hinbekommen. Ja? Und die letzten, die waren ganz dünn, da konntest du wirklich kaum noch was lesen. Aber ich hatte das. Ich hatte dieses Blatt, wo man lesen konnte, dass die DDR eben unterschrieben hatte, diesen Paragraphen von der KSZE. Und den habe ich mit reingelegt. Und das war schon richtig gut. Also die konnten mich
nicht abtun, ne?
Nicht einfach so abschmettern, ja. Und wir haben das dreimal abgelehnt, aber ich bin eben zäh geblieben.
Schon wieder, ne? Siebenmal abgelehnt an der Schule, dreimal abgelehnt beim Antrag.
Ja.
Also würde ich mal behaupten, dass du ein großes Durchhaltevermögen besitzt.
Ja.
Wenn du was willst.
Das stimmt, ja. Das war natürlich auch wirklich eine ganz starke Beziehung. Man wollte es halt wirklich schaffen, ne? Und dann bin ich von heute auf morgen einfach rausgeschmissen worden. Die haben mich dann einfach, ich bin mit meiner Mutter noch abends unterwegs gewesen. Man ahnte immer, dass es losgeht, weil man bestimmte Dinge langsam unterschreiben musste. Ich musste auch noch mal zu meinem Vater fahren, den ich da auch schon 8 Jahre nicht mehr gesehen hatte, weil er hatte die Familie verlassen. Und den musste ich aufsuchen und musste von dem eine Unterschrift bekommen, dass ich sozusagen keine Anforderungen mehr an ihn stelle oder sowas. Ne? Völlig absurd. Dem stand ich da gegenüber. Ich war eine erwachsene Frau geworden. Der hatte mich da mit 12 das letzte Mal gesehen. Also das war alles absurd. Und ganz merkwürdig. Aber ich habe das alles bekommen. Ich habe diese Sachen alle bekommen. Und an dem Abend lag dann ein Wisch in meinem Postkasten. Ein Wisch, das kannst du dir nicht vorstellen. Der sah nach gar nichts aus. Da stand mit so Krickelkrackel drauf, 8 Uhr sowieso in so einem Büro sollte ich da sein. In Dresden. Pff. Ja, also wenn ich da nicht nochmal reingeguckt hätte um 23 Uhr nachts, abends, wäre es sowieso.
Verpasst, ne?
Ja, es verpasst. So. Ja, und dann bin ich da morgens hin und dann musste ich was unterschreiben. Das habe ich nicht lesen dürfen, was ich da unterschrieben habe. Wie ich später erfahren habe, waren das Dinge, die hatte die DDR damals gemacht, um nach außen hin erzählen zu können, dass Anträge sofort bearbeitet werden. Also innerhalb von 3 oder 6 Wochen werden Anträge bearbeitet. Das habe ich irgendwie so quasi unterschrieben, ohne dass ich es lesen konnte. Und dann hat er mir die Staatsbürgerschaft der DDR aberkannt, wo ich auch noch gesagt habe, das habe ich eigentlich gar nicht gewollt. Das war natürlich auch provokant, ne? Ich bleibe DDR-Bürger, ich möchte nur heiraten da drüben, andere Kaffee. Ich wollte die DDR-Staatsbürgerschaft durchaus behalten. Ja. Nein, natürlich,
gar nichts.
Ja.
Tschüss weg.
Tschüss weg. Und dann musste ich zum Polizeipräsidium und dort habe ich dann einen kleinen Ausweis bekommen, da stand bei Staatsbürgerschaft, stand dann drin Dresden Mitte.
Nein.
Ja. Und habe ich gesagt, und jetzt? Ja, jetzt müssen sie raus. Ich sage, wie? Ja, sie haben bis 0 Uhr Zeit, das Land zu verlassen. Bis 0 Uhr. Und da war es da mittlerweile dann, glaube ich, 13 Uhr oder 14 Uhr.
Und was wäre passiert, wenn du bis 0 Uhr nicht gefahren bist?
Ja,
dann
da
nicht mehr, oder wie?
Ja, da habe ich eben auch Angst gehabt. Das war schlimm. Ich hatte Gott sei Dank meine Mutter und so, wir hatten schon gepackt und so. Ich hatte das alles auch mit meinen Brüdern. Die waren damals gerade irgendwie im Urlaub. Es war im August. Es war August 86. Und da habe ich schnell ein Telegramm noch geschrieben. Wir hatten so ein bisschen eine Chiffre, wo ich mich nicht richtig ausbaden musste. War irgendwie 2, 3 Worte, wo die wussten, okay, die Simi ist jetzt weg.
So. Die Simi?
Simi.
Simi?
Simi,
ja. Das ist dein Spitzname? Mhm.
Von ja, von meinen Brüdern, ja. Genau. Und ja, und dann hatte man, ist man zum Bahnhof und hat gesagt, ich möchte gerne nach Freiburg. Freiburg? Freiberg, meinen Sie, Freiberg, ne? So, nee, Freiburg möchte ich. Breisgau. Wie, Breisgau? Ja, dann brauche ich Fahrkarte. Und ja, also habe ich, ja, ich hatte sie dann auch in der Hand und dann bin ich um 19 Uhr gefahren, bin bis nach Plauen und genauso runter, Thüringen. Und dann war der Grenzübergang, also die erste westdeutsche Stadt war Hof. Plauenhof. Und in Plauen musste ich aussteigen und da war dann das Problem, dass der Interzonenzug, wie das damals hieß, der kam von Rostock oben mit den ganzen Rentnern drin und der fuhr durch Plauen durch. Und da, ich musste aussteigen in Plauen, von Dresden nach Plauen und in diesen Interzonenzug rein. Und da wusste ich, dass ich nicht bis 0 Uhr über der Grenze bin. Und da habe ich wirklich Angst gehabt, wo ich dachte, die holen mich jetzt hier vielleicht raus. Und das war es wahrscheinlich dann doch nicht. Wahrscheinlich muss ich nochmal zurück. Wie viele die haben ja sowieso das gemacht, was sie wollten. Ja, aber also Gott sei Dank, so war es nicht. Und das Lustige war auch noch, ich bin mit meinem Nymphensittich, ich hatte einen Nymphensittich damals.
Wie hieß der denn?
Ludwig.
Ludwig?
Ziemlich großer Käfig, Koffer und diesen Nymphensittich. Es war so schön. Ich stand da in Plauen und es waren noch 2 Männer mit mir in Plauen auf dem Bahnhof. Es war ja vielleicht so 23.40 Uhr oder so. Und das war natürlich, ich bin beobachtet worden. Das war jetzt nicht einfach, die sind dann auch nicht in den Zug irgendwie eingestiegen. Die haben einfach ein bisschen geguckt, was da so
ist. Dass du auch einsteigst,
ja, und gehst. Ja, wahrscheinlich. Oder irgendwie, also es waren jedenfalls, hatte ich den Eindruck, keine normalen Menschen, die da so, sonst war da niemand. Es war auch absolut einsam. Und der Grenzer dann, oder die Grenzer, das waren viele, hat mich alles nochmal auspacken lassen. Alle Rentner mussten bei mir aus dem Abteil raus. Ja. Ich war ja so, auch so, ich war ja noch ganz jung, ne? Also man dachte, was ist denn das jetzt hier, ne? Mit dem Vogel, mit so einem hellblauen Ostkoffer. Es sah alles ein bisschen, sah schon ein bisschen schräg aus alles, ja. Und der Ludwig, der war dann auch völlig nervös in seinem Käfig, wurde immer schmaler und die stellen ja dann so ihren Busch oben auf, ne? Und fiebte dann da und pfiff herum. Es war irgendwie schon sehr, sehr absurd. Und ich habe dann wirklich kurz nach 0 Uhr die Grenze überquert und da habe dann, das werde ich auch nie vergessen, vom Zuglicht aus so den Grenzpfahl gesehen von der Bundesrepublik. Das war ein ganz starker Eindruck. Das werde ich auch nie vergessen. War wie das mir so, ach, das war jetzt der Grenzpfahl. Oh. Und in Hof bin ich dann ganz ruhig, ganz bedächtig mit beiden Füßen aus dem Zug raus und habe mich auf diesen Bahnsteig gestellt.
Ein bisschen wie bei der Mondlandung?
Ja, ein bisschen wie bei der Mondlandung. Meine Güte, dachte ich, jetzt ist das wirklich wahr. Und die Reise ging ja dann aber weiter. Ich musste ja nach Freiburg, ich bin dann nach Stuttgart. Und da war auch noch eine witzige Geschichte. Ich wurde dann anrufen von Stuttgart, dass ich erstmal überhaupt so weit bin. Und Handys waren ja damals nicht. Und bin an ein Telefon dort auf dem Bahnhof in Stuttgart und nehme es ab. Und das war so ein Zeichen, was ich nicht kannte. Ich glaube, durchgehendes Zeichen. Also in so einem durchgehenden so. Da dachte ich, ach nee, ist ja Mist, scheiße, das Telefon ist kaputt. Und wieder aufgehangen. Ans nächste Telefon. Wieder.
Was ist das?
Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach du Scheiße, das ist ja jedes Telefon kaputt. Was mache ich? Ich komme hier in den Westen, in Jolten, in den Westen. Und sämtliche Telefone am Stuttgarter Bahnhof funktioniert nicht. Dann habe ich gedacht, warte, jetzt stelle ich mich mal hier hin, jetzt beobachte ich. Was machen die Leute? So. Dann habe ich gesehen, junger Mann auch, zack, Geld rein, telefoniert. Ja, irgendwas mache ich falsch. So. Dann habe ich gesagt, ja gut, das war ein falsches Freizeichenton. Ne? Ich hatte den DDR-Freizeichenton im Ohr. Und das war für mich einer, wenn das bei uns so klang, war es kaputt. Also, es war wunderbar. Jedenfalls dann im Zug von Stuttgart nach Freiburg bin ich mit 2 Norden gefahren. die waren so zauberhaft und die freuten sich. Und da habe ich mir überlegt, erzähle ich denen jetzt meine ganze Geschichte? Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe da gespielt, ich bin eine Urlauberin, ich komme so aus dem Schwäbischen und fahre jetzt ins Badensische nach Freiburg und habe, ach, das ist aber schön, das ist ein Jahr und freue sich, bist du mit deinem Vogel unterwegs? Sag, ja, ja. Also aber ich habe da eine ganze Geschichte mir ausgesponnen, weil ich diesen Nonnen, ich weiß nicht, ich wollte den irgendwie nicht meine ganze DDR-Geschichte erzählen.
Hattest du nicht einen krassen Akzent? Einen Dialekt?
Da ja nicht mehr so.
Ach,
ne?
Da nicht mehr?
Nee, das war ja schon, also, ne? Also ich meine, jetzt durch dieses Stück komme ich, wahrscheinlich rede ich jetzt gerade wieder sehr sächsisch, ne? Wenn man so in die Leidenschaft kommt. Wobei, wenn ich selber in Dresden bin, dann merke ich schon immer noch mal einen Unterschied, ne? Also wenn das Stück hier zu Ende sein sollte, mal irgendwann muss ich wieder wahrscheinlich
Sprechunterricht
nehmen, meine Güte. Noch. Nee, aber das war damals natürlich nicht so. Die Sprecherzieher hatten zwar immer viel Mühe mit den Sachsen, ne? Aber nee, das war jetzt nicht so das Problem. Ne?
Und als du dann in Freiburg bei deiner großen Liebe endlich ankamst, als Ostschauspielerin, hast du dann eigentlich schnell ein Engagement gefunden oder war dann erstmal nix?
Sofort. Es war alles schon geplant. Ich habe sofort die Goldmarienfrau-Rolle gespielt. Klingt alles wie ausgedacht, aber ja, nee, das ging sofort. Dann habe ich doch noch einen Schillerabend gemacht und dann, man hat ja da wirklich dann ein bisschen den goldenen Teppich ausgerollt bekommen. Ne? Das fand ich auch ein bisschen alles übertrieben. Ja, war so. Und das bei meinem so, sag ich mal, nicht so ganz ausgebildeten, guten, wie haben wir vorhin gesagt, Zutrauen zu mir selber. Ja, also da muss ich ja immer, musste ich damals schon auch jetzt immer noch an mir arbeiten. Und das funktionierte alles. Ich war dann wirklich, also Freiburg, dann kam, ich habe durchgespielt. Dann war ich gleich.
Von dem Moment an, konntest du auch davon leben?
Ja.
Von dem Moment an?
Ja. Das, Also ich war am alten Schauspielhaus in Stuttgart. Stuttgart war nicht weit. Ich hatte mich dann erstmal so ein bisschen orientiert, was da so drumherum ist und so, ne? Und dann hatte ich tolle Vorsprechen. Ich habe ja am Thalia sogar vorgesprochen für die Jugend, für den Jedermann damals.
Du warst auch am Ernst-Deutsch-Theater?
Ja, da war ich auch.
Da hast du auch mal gespielt.
Das ist übrigens auch eine Geschichte, weil ich am Ernst-Deutsch-Theater gespielt habe am 9. November 89. Da war ich am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Deswegen ist Hamburg auch für mich immer, da habe ich auch eine schwierige Geschichte, weil wir haben das ja alle nicht geglaubt, ne? Dieses, wie der Schabowski da gefragt wurde und ab wann gilt das denn? Wird er so auf diesen Zettel guckt? Ab jetzt. So. Ja, und das haben wir alle nicht geglaubt. Und das war ja 19 Uhr und, also wir hatten 19:30 Uhr, glaube ich, Vorstellung. Ne? Und jetzt sagten mir die Kollegen damals auch, hast du schon gehört, Simon? Und so, naja, warte mal ab. Also, man war schon sehr, sehr skeptisch. Nach der Vorstellung komme ich aus dem Ernst-Deutsch-Theater raus, gehe auf der Straße, hält neben mir ein Trabi, leiert die Scheibe runter und sagt, sagen Sie mal, wo geht's denn hier zur Räberbahn? Du glaubst es nicht. Da habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ausgerichtet mir, weißt du, so als Sexin, ja. Da dachte ich, gut, ja, okay, die Mauer, die muss auf sein. Das ist jetzt kein Zufall.
Erinnerst du dich noch, was du gespielt hast im Ernst-Deutsch-Theater?
Ja, das war mit Sascha Hehn Egmont. Klärchen.
Ach, mit Sascha Hehn. Damals hat ja die Komödie gerade aufgemacht. Die war ja dann eins erst, 89.
Ah.
Und ich weiß nur, dass Rolf Mares, der ja früher der Leiter war, der erste Leiter dieses Hauses, der war nämlich in der Vorstellung, in der ersten Reihe bei Sascha Hehn.
Nee.
Doch, und ich weiß, was er damals davon gehalten hat und was er dazu gesagt hat. Und im Ganzen darum weiß ich, Mensch, dann hat er dich quasi gesehen.
Ja.
Und später kamst du dann ja hierher. Mhm. Was war dein erstes Stück hier? Erinnerst du dich noch? War das der Mann, der sich nicht traut, oder war es davor?
Ja, guck mal, da bin ich auch im Überlegen. War ich jetzt?
Ich habe lange drüber nachgedacht. Weil der Mann, der sich nicht traut, war ja mit Markus Majowski.
Mhm.
Da hat mich gerade jemand noch dran erinnert an deinen Spruch mit mein Lämpchen. Da hast du immer zu dem Markus dieses mein Lämpchen irgendwie sagen müssen.
Ich war Lamm, das Lämpchen.
Mein Lämpchen,
ja,
und er war mein Lamm.
Ja.
Erinnerst du dich an einen? Ich glaube, das war das das Erste?
Ich weiß es eben ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde jetzt auch sagen, ja. Aber ja, ich war.
Später hattest du dann ja dein deine zweite große Liebe, ja. Oliver Durek, dein genau. Ehemann, deinen jetzigen genau. Ehemann kennengelernt. Genau. Warum habt ihr unterschiedliche Nachnamen? Ist Simone Pfennig ein Künstlername?
Nee, Simone Pfennig ist einfach mein ganz normaler Name, ne? Mein bürgerlicher Name.
Ist denn tatsächlich dein Geburtsname?
Ja, genau, und wir haben ja sozusagen sehr spät geheiratet.
Das stimmt, ja, in Venedig?
In Venedig, am 18.08.18. Unsere Kinder schon relativ groß. Und zwar unser Sohn noch nicht volljährig, deswegen haben wir noch jemanden mitgenommen, der noch Trauzeuge sein musste. Und meine Kinder sind natürlich, heißen Pfennig, ne? Weil ich habe jetzt, sind auf die Welt gekommen, wir waren nicht verheiratet und ja, da hat sich irgendwie das nicht angeboten, dass wir da, dass ich jetzt sage, das wären jetzt Doreks. Nee, und auch noch hinzukommend, meine beiden Brüder haben beide keine Kinder und irgendwie dachte ich, oh, der Pfennig, so eigentlich schön, ja, und so heißen sie Pfennig. Bleiben jetzt auch erstmal so. Jetzt, wo wir geheiratet haben, könnten sie natürlich was ändern, aber weiß ich nicht.
Die sind jetzt schon ihr ganzes Leben lang ein Pfennig. Ja. Warum sollten sie jetzt? Sie könnten höchstens einen Doppelnamen machen.
Aber auch Doppelnamen
braucht man ja nicht.
Nee. Ja.
Wie hast du das damals denn immer geschafft mit als Schauspielerin und der Kindererziehung? Weil, also Schauspielende müssen ja immer ran. Ne? Also es gibt ja kein Silvester, es gibt kein Weihnachten, es gibt keine Geburtstage so ungefähr. Mhm. Also das meiste findet auf der Bühne statt. Mhm. Und du hast ja sicherlich auch mal auch an solchen besonderen Tagen arbeiten müssen.
Mhm. Ja.
Wie war das für dich? Bist du eh so frei gedanklich? Seid ihr so frei aufgewachsen, dass du jetzt da gar nicht so einen besonderen Wert drauf gelegt hast? Oder?
So auf Familie meinst du jetzt?
Oder ja, nicht auf Familie, so, aber so, diese besonderen Tage, diese Feiertage. Jetzt,
so.
Wenn man so in ganz klassischen Schubladen denkt, sagt man ja, ach Mensch, 25.12., 26.12., 31.12.,
so.
Mutter steht auf der Bühne. Wo sind denn die Kinder so ungefähr? Also dieses Klassische. Mhm.
Nee, das habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Weil ich feiere das Leben möglichst jeden Tag. Das haben wir auch an unsere Kinder weitergegeben, weißt du? Und ich meine, diese wahnsinnige Unregelmäßigkeit mit diesem Beruf, das lernen die ja nun schon von klein auf. Und ich habe ja weitergespielt, auch immer sofort, auch nachdem die auf der Welt waren, immer gleich übernächsten Monat meistens schon irgendwie, hatte ich da immer schon irgendwas. Wir haben das, ehrlich gesagt, ist bei uns sehr luxuriös gewesen, mit im Au-pair immer gemacht. Immer in Au-pair. Und wir hatten Riesenglück mit den Au-pairs. Wir sind alle noch, fast alle in Deutschland, haben hier nochmal studiert, sind hier angekommen. Also das ist nochmal eine ganze Geschichte für sich. Aber dadurch war man unglaublich abgesichert, ne? Und ich meine, ich frage mich heute wirklich, an den Privattheatern ist das ja immer noch anders, aber an den Stadt- und Staatstheatern ist ja mittlerweile ganz schön was da am Rumoren. Und das finde ich auch richtig so, ehrlich gesagt. Dass jetzt die Frauen da einfach auch mal wirklich sagen, durch die Gewerkschaft natürlich auch, die da ganz viel macht, das kann nicht sein, dass hier Arbeit, also Beruf und Familie nicht vereinbart ist, weißt du? Ich meine, gerade dort gibt es ja nun auch noch einen Bildungsauftrag und die Stücke haben das auch zum Inhalt. Aber die Mitarbeiter, der Schauspieler, die Schauspielerin, die sollen nicht für die Familie da sein können. Na, das ist ja ein Riesenwiderspruch. Also bin ich irgendwie total froh, dass das mittlerweile zumindest ein Riesenthema ist. Ne? Also manches geht mir da auch zu weit, aber ich finde das gut, dass man das jetzt einfach mal nachfragt und dass da einiges sich geändert hat. Ne?
Man darf ja aber auch immer nicht vergessen, wenn du dann mit einer Produktion zur Premiere bist, also die zur Premiere gekommen ist und man anfängt sozusagen das im Repertoire zu spielen oder ensuite zu spielen, dann hat man ja auch meistens tagsüber Zeit mit den Kindern. Ne? Wenn die aus der Schule kommen, man ist ja da, weil man ja erst abends arbeiten geht.
Ja.
Konnten Olli und du, konntet ihr das gut aufteilen? Weil er ist ja kein Schauspieler.
Nee. Naja, da hatten wir, wie gesagt, wir hatten immer ein Au-pair. Immer. Und dadurch konnten wir das immer gut organisieren. Ne? Und klar war ja, dass Oliver natürlich auf jeden Fall in Köln bleibt. Das Theater ist in Köln und das ist ja sozusagen das Zentrum. Ne? Und ich konnte dadurch natürlich immer so sternenförmig überall gastieren und so. Das war natürlich immer sehr gut. Ne? Und da hat der Oliver natürlich dann auch immer sehr viel übernommen. Und wir haben es immer geguckt, das war Wochenende, uns eigentlich immer gesehen haben. Egal, dadurch haben unsere Kinder wahnsinnig viel gesehen, ne? Weil die natürlich in all diesen Städten auch waren. Und ja, das haben wir immer organisiert. Jahrelang, es folgt. Und die Kinder sind ja jetzt auch so, die, zum Beispiel, als es jetzt klar war, dass wir nach Hamburg gehen, ach ja, Mama, bist du da wieder in der Wohnung? So, ne? Ist das, ach, das war ja da so und so und da ist doch draußen das und die erinnern sich an alles. Ist unglaublich schön.
Sind sie immer noch dadurch, sind sie sehr, sehr unternehmungslustig dadurch geworden oder immer schon gewesen?
Immer schon gewesen, würde ich sagen. Und ja, die haben große, große Reiselust. Also beide zieht's in die Welt, ja, absolut.
Sind sie schon in der Welt?
Ja, haben schon viel gemacht. Unser Sohn war in Australien und leider kam dann Corona dann da rein. Und aber sehr aktiv, unsere Tochter auch. Die hatte sich gleich nach dem Abitur, war die in, ich weiß nicht, in 4 oder 5 verschiedenen Ländern. Das hörte gar nicht mehr auf, hatte ich den Eindruck. Und dann ist sie zwischendurch auch noch ausgezogen bei uns.
Das auch noch?
Ja, stell dir vor.
Nein.
Ich habe sozusagen von unserem, ja, ich konnte sie gar nicht richtig verabschieden. Und das ist was ganz Verrücktes. Also sie wohnt in Köln, ne? Mhm. Trotzdem, dass sie das noch hinbekommen hat, das, und da habe ich immer zu Oliver damals gesagt, lass mal, das wird ja jetzt so schnell auch nicht gelingen. Und da stand aber dann wirklich zwischen, ich sag mal, das war irgendwie, was in Thailand, und dann hat sie Sprachschule auf Hawaii gemacht. 6 Monate irgendwie. Und das, und dazwischen stand ein kleiner LKW unten und da wurde eingeladen. So, was ist denn jetzt los? Da habe ich doch euch gesagt. Habe ich doch alles organisiert jetzt. Die 3 Tage. Weg war sie. Und dann war sie ja sowieso wieder weg. Also, ja.
Wie siehst du das für dich mit dem Älterwerden als Schauspielerin? Mhm. Hast du das Gefühl, dass du immer noch ganz gute Rollenangebote hast oder Rollen spielen kannst? Oder merkst du, dass du sagst, oh, das Eis wird jetzt echt dünner, was mit der Rolle der Frau oder den fehlenden Rollenstücken zu tun haben könnte? Oder sagst du, es ist in Ordnung?
Ich habe mir da ehrlich gesagt überhaupt noch gar keine Gedanken darüber gemacht.
Oh Gott, es tut mir so leid, wenn ich diese Schublade jetzt öffne.
Ja, ich habe
das. Drama.
Ich habe das einfach, nee, machst du nicht. Nee, das ist einfach, ich nehme die Dinge mal einfach so, wie sie kommen. Was soll ich da sagen? Wie denn Rollenangebote? Ich weiß nicht. Also, weißt du, alles verändert sich. Also nichts bleibt bestehen. Und ich gucke da einfach nach vorne. Also irgendwie bin ich da in allen Dingen irgendwie unterwegs und habe so ein... hätte da nie plötzlich so konkrete Ängste, dass ich plötzlich irgendwie vielleicht keine Rollen mehr kriege. Da denke ich ganz anders. Ich denke mir plötzlich, ach, vielleicht muss ich das auch gar nicht spielen. Ach, was, ich kann mich mit so vielen anderen Dingen auch beschäftigen, muss ich sagen. Also, konnte ich aber schon immer. Das konnte ich schon immer. Und wenn sich Herausforderungen stellen, also dann würde ich die auch annehmen. Ne? Also man ist ja irgendwann auch, das ist ja auch bei mir so eine Geschichte, in dieses Boulevard reingekommen. Weißt du, das ist ja so eine Geschichte für sich. Ne? Ich war ja, wie ich immer sage, vorher an den richtigen Theatern. Weißt du? Also so.
Ernstes Theater. Wobei die Komödie die höchste Kunstform des Theaters ist.
Absolut. Ja, ja.
Also nee, das ist mit Timing, ne? Ja. Ist ja also Wahnsinn. Mhm. Das sieht man bei dir ja jeden Abend. Das ist große Kunst.
Echt. Mhm. Ja, und jedenfalls diese, als mir das so klar wurde, dass ich da wahrscheinlich jetzt nicht mehr rauskomme, das war allerdings, da muss ich sagen, das war wirklich ein bisschen, das war für mich ein bisschen ein Problem und ist teilweise manchmal immer noch. Weil ich kannte das nicht. Das war wirklich etwas hier in, das war eine Kunstform oder eine Theaterform, die gab es in der DDR nicht. Man hatte so Lustspiel, es gab Fernsehtheater Moritzburg, die haben, glaube ich, einmal im Monat, weiß ich gar nicht, irgendwie ein Lustspiel gemacht. Und dann hat man natürlich an den Stadt- und Staatstheatern hat man so Komödien gemacht, natürlich, klar. Aber das Boulevard, so wie wir das hier so kennen, ne, das und betreiben, das war mir völlig unbekannt. Und meine erste Erfahrung war damit auch erstmal ganz schlimm. Ich hatte in Stuttgart einen Regisseur, da am Marquardt-Theater, weiß nicht mehr, wie der hieß, gibt es auch nicht mehr. Egal, war ein unglaublich lieber Mensch. Aber das, also was der einen für Anweisungen gab, das war grauenhaft, das war absolut schlimm. Der sagte mir ständig nur, ich soll kokett sein. Ständig. Simon, das muss kokett sein. Nee, weißt du, also muss ein bisschen koketter, sollte schon. Nur kokett. Und wenn dann die Schauspieler saßen, ging zur Kritik, Simon, ich musste leider wieder sagen, du musst schon, wirklich die Rolle braucht Koketterie. Also ich weiß nicht mehr, was will der von mir? Es war irgend so ein, was war das für ein Stück? Ich weiß es nicht mehr. Also so ein ziemlich blödes Boulevardstück. Dann habe ich allerdings Harald Leibniz kennengelernt. Ganz andere Richtung, ganz großer, ernster Schauspieler, der natürlich jede Rolle so gespielt hat, als wäre es ein, als würde es eben um alles gehen. Ne? Und der eben auch wirklich gespielt hat. Ja. Das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Und da war ich auch sehr, sehr dankbar. Der war ja damals mit dem René Hannersdorf auch sehr befreundet. Und er ist ja auch der Schauspiellehrer von René Hannersdorf. Und wir hatten damals ein Stück zusammen gespielt, Grille und Ameise. Ganz, ganz fein gearbeitet. Och, das hat mich mit allem wieder versöhnt. Und seitdem, durch den Harald Leibniz, schaue ich in das Boulevard auch, ist schon lange, lange her, ne? Schaue ich aber mit großen Augen rein und weiß, was es ist.
Ja. Was für eine Kunstform es sein kann, wenn man es richtig macht. Genau. Das sieht man ja auch immer jeden Abend hier. Jetzt auch mit Weiße Turnschuhe, wo du gerade mitspielst. Mhm. Und ich würde sagen, wir alle behalten deine wunderbare innere Haltung bei, das Leben so zu nehmen, wie es ist und positiv etwas mit Entspannung in die Zukunft zu blicken.
Ja.
Und ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
Hat mich auch sehr gefreut. Danke.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.